Wer sucht, der findet oft nicht. Heute geht es um trügerische Sehnsucht. Ich möchte heute mal über eine Paradoxie sprechen, die gar nicht so bekannt ist. Also es gibt so in der Literatur zum Thema Erfolg eine bestimmte Haltung, die könnte man so umreißen als: Du musst genau wissen, was du möchtest, und dann wirst du auch erfolgreich sein. Also du musst genau wissen, was deine Ziele sind. Ja, die müssen klar formuliert sein, die müssen positiv formuliert sein. Das bedeutet, da darf nicht das Wörtchen nicht drin vorkommen. Man muss da aufpassen, wie man diese Ziele formuliert, also wie man bestimmte Fallen vermeidet. Und das ist so sozusagen heutzutage in der Coaching-Welt, in der auch in der Psychotherapie, auch in der Pädagogik so die Mainstream-Meinung, die Mainstream-Haltung. Es gibt da aber so eine gewisse komplementäre Sichtweise dazu, die eigentlich all diese Gewissheiten, die da so im Umlauf sind, komplett über den Haufen werfen kann. Und ja, in der heutigen Folge soll es darum gehen, diese Komplementärhaltung, also dieses Erfolgreichsein, klare Ziele benennen, also diese Haltung quasi wie zu ergänzen, darum geht es heute. Und wie so die Kehrseite der Medaille und die dunkle Seite des Mondes zu beschreiben. Wer sucht, findet nicht. Dieser Satz stimmt genauso wie der Satz: Wer sucht, der findet. Die erste Haltung, die heutzutage so relativ anerkannt ist, ist die, dass wenn du dir Ziele setzt, dann suchst du auch nach dem, worauf du hinarbeiten möchtest, und dann findest du das auch letztlich. Das ist dann so wie Schlüssel, Schloss. Diese Haltung gilt so einigermaßen für vorhersehbare Dynamiken, würde ich sagen, also für Lebenswelten, die nicht zu komplex sind, für Lebenswelten, die einigermaßen durchplanbar sind. Da kann ich mir Ziele setzen, da kann ich suchen und dann werde ich auch finden. Das ist eigentlich ein ganz bekanntes, altes wahrnehmungspsychologisches Prinzip, was dahinter steht. Also mein Gehirn produziert sowas wie ein Bild und ich vergleiche dieses Muster, also dieses innere Bild, mit allem, was mir begegnet in meiner Außenwelt, und irgendwann kommt es sozusagen zu einem Match. Das ist im Grunde genommen auch so das Prinzip von Tinder. Also Tinder baut genau auf diesem Prinzip auf. Ja, es gibt immer dann ein Match, wenn das, wonach ich suche, also die Muster, die ich bewusst oder unbewusst im Kopf habe, das, wonach ich suche, wenn das quasi auf einen Außenreiz trifft, der einigermaßen diesem Muster entspricht, und auch umgekehrt. Also wenn auch das Muster, das ich bin oder aussende, auf das innere Muster, das wonach ein anderer Mensch sucht, trifft. Und wenn die beiden dann zufällig übereinstimmen, dann ist es ein Match. Und das wäre quasi in einer nicht komplexen Welt dieser Vorgang, wo wir sagen: Wer sucht, der findet. In komplexeren Lebenswelten, und wir leben heutzutage in einer Zeit, die von einer sehr viel stärkeren Komplexität gekennzeichnet ist als so die Modelle, die wir eigentlich so im Kopf haben. Also in einer unvorhersehbaren, chaotischen, komplexen Lebenswelt, Lebenssituation funktioniert dieses Muster eben gerade nicht. Da gilt der Satz: Wer sucht, der findet nicht. Wer sucht, findet mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Und Das ist wichtig zu verstehen. Was sind die Mechanismen, warum wir in komplexen Lebenswelten einen anderen Mechanismus haben? Warum funktioniert dieser Schlüssel-Schloss-Mechanismus hier nicht mehr? Das hat damit was zu tun, dass unser Implizieren, also das, was als Potenzial in unserem Erleben angelegt ist, dass das quasi noch nicht ausgeformt wurde. Also wir spüren Dinge manchmal und wir können sie aber noch nicht in Worte fassen. Und wenn wir jetzt sozusagen nach etwas ganz Bestimmtem suchen, dann muss das irgendwann schon mal expliziert worden sein. Also es muss schon mal zur Sprache gebracht worden sein. Ich muss schon mal darüber geredet haben. Oder ich habe irgendwo darüber gelesen. Also manchmal ist es auch so, dass wir uns quasi fremde, ja, Idealbilder zu eigen machen. Auch die Werbung erschafft natürlich bestimmte Idealbilder in uns, pflanzt sie uns in den Kopf. Und dann fangen wir automatisch an, nach diesen Idealbildern zu suchen. Wenn ich quasi einen Schlüssel verloren habe, meinen Autoschlüssel, und ich suche den in der Wohnung, dann weiß ich genau, wie der aussieht. Und dann scanne ich sozusagen, gucke ich mich überall genau um und scanne meine Umgebung ab nach den Umrissen dieses Autoschlüssels. Und dafür muss ich aber wissen, was ein Autoschlüssel, wie der aussieht. Ich muss ihn vorher schon mal gesehen, angefasst, benannt, ja, irgendwie verbildlicht haben. Ich muss wissen, wonach ich suche. Das führt aber dazu, also das ist jetzt dieser wahrnehmungspsychologische Mechanismus oder auch im Grunde genommen ein neurologischer Mechanismus, dass ich nur nach diesen Umrissen suche und dadurch einfach alles andere ausblende. Es gibt so ganz spannende Experimente in der Wahrnehmungspsychologie, wo Menschen quasi die Aufgabe bekommen, dass sie zum Beispiel einen Basketball beobachten. Also das ist mittlerweile so ein relativ, das kann ich quasi erzählen, dieses Experiment, weil das mittlerweile relativ bekannt ist. Ansonsten würde ich spoilern, aber hier spoilere ich jetzt mal. Also es gibt Experimente, wo Menschen Videos anschauen, also mit zwei Basketballmannschaften, die spielen Basketball. Und die eine Mannschaft hat weiße T-Shirts an, die andere Mannschaft hat schwarze T-Shirts an. Und stell dir vor, du bekommst als Beobachter dieses Spiels die Aufgabe, zähle die Zahl der Ballkontakte von schwarz. Und dann fängt es an, die beginnen zu spielen, spielen sehr schnell. Und du gerade so schaffst du es vielleicht mit Mühe und Not, diese Ballkontakte zu zählen. Ja, also du kommst dann irgendwie zum Beispiel, wenn das Ganze 2 Minuten läuft, kommst du zum Beispiel auf eine Zahl von 15 Ballkontakten von schwarz. Okay, soweit. Und dann bist du ganz stolz, weil du irgendwie dieses Ziel erreicht hast, weil du sagen kannst, ja, ich habe irgendwie jetzt eine genaue Zahl. Und dann endet das Video und dann kommt so die Frage, hast du gemerkt, dass da gerade ein Bär durch das Bild gelaufen ist? Und ungefähr 95% der Personen haben das nicht gemerkt. Und wenn du dann sozusagen zurückspulst oder wenn in diesen Videos dann nochmal diese Szene gezeigt wird und du eine offenere Aufmerksamkeit hast, dann ist es so, dass du siehst, da läuft jemand in einem Bärenkostüm verkleidet ins Bild rein, der läuft mitten durch diese Spielerinnen und Spieler und winkt in die Kamera und dann läuft er wieder raus und macht dabei noch so einen Moonwalk wie Michael Jackson. Und 95% der Menschen, die dieses Video betrachten, sehen das nicht. Und ja, schau dir das mal an bei YouTube und du wirst erstaunt sein. Und das sozusagen dieses Beispiel versinnbildlicht diese Mechanismen, über die ich hier spreche. Also, wer sucht, findet nur das, wonach er sucht. Aber das muss nicht unbedingt das sein, was ihm wirklich weiterhilft oder was wirklich auch eine tiefe Erfüllung also nicht nur verspricht, sondern auch wirklich dann realisiert. Auch hier gibt es wieder so eine Ambivalenz, finde ich, so wie dieses Thema, das Thema der Sehnsucht, wie das quasi so in der öffentlichen Wahrnehmung oft dargestellt wird, zumindest so, wie ich das wahrnehme. Also Sehnsucht wird häufig als etwas absolut Positives dargestellt. Ja, der Traumurlaub, wo wir an den Sehnsuchtsort fahren. Und ja, das so, wir stellen uns da was vor und dann wird es genauso sein, so stellen wir uns vor. Das ist sozusagen das Narrativ, mit dem da gearbeitet wird. Sehnsucht ist aber erstmal sowas wie ein ziehendes Gefühl im Körper. Also da ist was, das möchtest du haben und du hast es nicht. Da ist was, das du fändest es total schön, wenn das da wäre, aber es ist nicht da. Und statt jetzt sozusagen loszulassen und zu sagen, okay, da ist vielleicht jetzt eine Traurigkeit, ich bin vielleicht einfach traurig darüber, dass das nicht da ist und ich wende mich anderen Dingen zu. Also stattdessen hältst du aber fest an diesem Sehnsuchtsobjekt. Das kann ein anderer Mensch sein, das kann eine bestimmte Vorstellung von einem Ort sein, an dem du leben möchtest. Es kann eine gelingende Beziehung sein. Es kann bestimmte materielle Dinge, die du dir wünschst, sein. Aber sozusagen das Muster ist immer so, dass da ist das nicht erreichte Ziel. Es ist so wie, du wünschst es dir schon, aber es ist noch nicht da. Du spürst eine Sehnsucht danach und das erzeugt wie so ein ziehendes Gefühl in dir. Aber du weißt sehr genau, also das ist das Wichtige hier. Also ich definiere jetzt für heute mal in dieser Podcast-Folge Sehnsucht. Also was ich meine, ist Sehnsucht als ein Erleben, wo wir sehr genau wissen, wonach wir suchen. Und hier wird es quasi sehr tricky. Sehnsucht ist sowas wie ein Suchspiegel. Also du suchst im Außen nach etwas ganz Bestimmtem. Im Grunde genommen spiegelt das eigentlich deine innere Situation wider. Also das, was in dir vor sich geht, wird in der Sehnsucht nach außen gespiegelt. Das Unerfüllte wird nach außen gespiegelt. Und was wir aber häufig nicht verstehen ist, dass sozusagen dieses Suchen, diese Art des Suchens, und das ist hier anders als bei dem Autoschlüssel. Also je mehr Komplexität wir haben bei dieser Art des Suchens, ist es so, dass das Suchen selbst verhindert, dass Dinge sich erfüllen können. Also da ist wie eine eingebaute Blockade drinnen. Und die verstehen wir oft nicht. Sehnsucht verhindert oft, dass wir ein zufriedenes, erfülltes Leben können, weil wir eben festhängen in einem Film, in einer Schleife. Ja, und dieses Festhängen, das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer beleuchten, noch ein bisschen genauer beschreiben. Was ist das für ein Festhängen? Also du kommst, wenn du in einer tiefen Sehnsucht so ganz tief drinnen bist, dann kann es sein, dass dieses Erleben, das erscheint dir positiv, also es erscheint dir so wie, du bist ganz nah dran, du kannst schon mit der Hand, fast schon mit der Hand danach greifen, was du dir wünschst, aber du kommst halt gerade so noch nicht hin. Es hat so ein bisschen auch was von diesem Bild eines Esels, dem die Karotte mit einem Stock vor die Nase gehängt wird. Und je mehr er sich anstrengt, desto schneller läuft er, aber die Karotte rennt genauso schnell weg vor ihm, weil die ja mit dem Stock quasi über den Rücken mit seinem Körper verbunden ist. Und Was ist dieser Stock? Oft sehen wir den nicht. Wenn wir in so einer Sehnsuchtsdynamik feststecken, dann kann daraus auch ganz schnell, kann das so umswitchen in so eine depressive, ja, melancholisch-depressive Stimmung. Und eigentlich, was dahinter steht, ist ein ganz tiefer Nichtglaube an das Gelingen. Und das ist im ersten Moment erstmal nicht so ganz eingängig. Sehnsucht wird häufig so dargestellt wie, da ist was, das wünsche ich mir und dann kaufe ich mir den Traumurlaub und dann fahre ich dorthin und dort wird es dann erfüllt. Ja, das wäre so dieses Autoschlüsselprinzip. Ich suche nach dem Autoschlüssel, ich schlage den Urlaubskatalog auf und dann suche ich mir aus diesen ganzen Angeboten ein Angebot heraus, das am ehesten diesem Muster entspricht. Und dann ja, muss ich eigentlich nur zugreifen, muss halt genug Geld haben dafür, dass ich das bezahlen kann und dann erfüllt sich meine Sehnsucht. In ganz vielen Lebensbereichen ist es aber eben nicht so. Ja, wir suchen uns aus einem Katalog, sagen wir aus einer Dating-App, den perfekten Partner, die perfekte Partnerin heraus. Und ja, wenn wir uns dann treffen, merken wir irgendwie, nee, irgendwie funktioniert es nicht. Und ja, und das hat was zu tun mit Komplexität und es hat auch damit was zu tun, dass sozusagen auf einer ganz tiefen Ebene das, was eigentlich wirklich erfüllend ist, davon haben wir noch kein Bild. Wonach wir suchen können, sind Dinge, von denen wir uns schon ein Bild gemacht haben. Aber das sind eben häufig gar nicht die Dinge, die uns wirklich Erfüllung bieten. Und Sehnsucht ist wie so eine wie so ein Zwischengeschoss zwischen zwei Erdgeschossen in einem Gebäude, wo wir eigentlich nicht so richtig mit uns selbst in Kontakt kommen, aber wo wir auch nicht so richtig mit der Welt als solches in Kontakt kommen, wo Dinge sich dann wirklich auch erfüllen könnten. Also wir hängen in diesem halben Zwischengeschoss fest. Es gab mal einen Film, ich glaube, es war Fight Club, wo Menschen immer in einem, ja, nur in so einem halbhohen Stockwerk gelebt haben, weil, so hieß es da in dem Film, diese Firma sich kein höheres Stockwerk leisten konnte. Und so ähnlich ist das mit der Sehnsucht. Wir sind immer so ein bisschen gebeugt. Ja, es hat immer so was wie so eine gewisse Grundtraurigkeit schwingt darin mit. Und im Grunde genommen auch eine tiefe Resignation. Also die Sehnsucht, wenn die so ganz tief erlebt wird, die hat eigentlich anerkannt, dass das, wonach wir suchen, sich nicht erfüllen wird. Und hier ist es auch wieder kontraintuitiv. Also ich möchte dich mal einladen, das wirklich ganz genau innerlich mal zu überprüfen. Das auch vielleicht an einem eigenen Beispiel. Und ja, überleg mal, wonach sehnst du dich? Gibt es da Dinge, nach denen du dich, vielleicht gibt es so ganz alte Sehnsüchte, gibt es Dinge, nach denen du dich sehnst, schon immer gesehnt hast? Und du hast da jetzt mal so ein bisschen Zeit, mal so reinzugehen in diese Vorstellung. Was kommt dir da in den Sinn? Was fällt dir da ein? Und ja, die Mainstream-Haltung in so einer Situation wäre, in dem Moment, wo du dir das vergegenwärtigst, kannst du ja dann darauf hinarbeiten. Also in dem Moment, wo du deine Ziele benennst, in dem Moment, wo du weißt, wie der Schlüssel aussieht, in dem Moment, wo du dir das Ganze vergegenwärtigst, kannst du darauf hinarbeiten, das Ziel zu erreichen. Aber was ich jetzt sagen möchte ist, das ist nicht Sehnsucht. Sehnsüchte kann man nicht erreichen. Sehnsüchte sind so wie so in der Zeit der Romantik, also ja, diese literarische Epoche der Romantik. Ja, das war eine Kultur der Sehnsucht. Und da war es aber immer so, dass diese Dinge nie erreichbar waren. Also es wurden immer Ideale formuliert. Die Angebetete auf dem hohen Balkon, ja, auch so im Mittelalter schon, so dieses Bild des Minnesängers, der unter dem Balkon mit einer Laute seiner Angebeteten ein selbst vorgetragenes, selbst geschriebenes Lied vorträgt, ja, die ist so hoch, der kann die nicht erreichen, das wird nie geschehen. Und die Sehnsucht, die hat es eigentlich schon längst verstanden. Das, wonach du sehnsüchtig suchst, wirst du gar nicht erreichen. Und ich behaupte jetzt auch, es gibt sogar einen Teil in dir, der will auch gar nicht, dass dieses Ziel je erreicht wird. Und es kann verschiedene Gründe haben, warum du dieses Ziel nicht erreichen möchtest. Vielleicht würde dann irgendein anderes Problem auftreten, indem du dieses Ziel nur als Sehnsucht vor dir hast. Also auf diese Weise kannst du diesem Problem gut aus dem Weg gehen. Vielleicht ist da auch ein Schmerz drinnen eingeschlossen, so eingekapselt, den du so nicht spüren musst. Indem du sehnsüchtig bist, ist der Schmerz schön verpackt. Du kannst ja immer sagen, oh, ich sehne mich so nach einem Menschen, der ... setze hier beliebig ein, was für dich stimmt. Und indem du dich danach sehnst, musst du nicht den Schmerz spüren, der damit einhergeht. Entweder, dass dieser Mensch nicht da ist oder ein anderer Schmerz, der entstehen würde, wenn dieser Mensch tatsächlich da wäre. Ein zweiter Faktor, der verhindert, dass Sehnsucht zu gelingen führt, ist der, dass Sehnsucht, wenn wir ehrlich sind, ist auch nicht so richtig sexy. Also wenn du als so ein Sehnsuchtsmensch durch die Gegend stolperst, ja, dann wächst du vielleicht, ja, ich weiß nicht, so liebevolle Gefühle. Also dann hat man vielleicht Mitleid mit dir oder man findet dich irgendwie poetisch oder ja, irgendwie ja, liebenswert. Aber das ist nichts, wo wirklich Dinge ins Leben gebracht werden. Das ist nichts, wo wirklich was passiert. Das bleibt immer im Wagen und man kann dieses Spiel, ich weiß, wovon ich da spreche, auch ich hatte Lebensphasen, wo ich sozusagen völlig versunken bin in solchen Sehnsuchtsdynamiken. Also man kann unendlich viele ja, von diesen Geschichten dann erfinden, wie die perfekte Erfüllung dann aussehen würde. Aber sozusagen, wenn das in dieser traurig-poetischen Haltung der Sehnsucht formuliert wird, wird es sich nicht erfüllen. Traurigkeit hat eigentlich schon verstanden, dass es sich nicht erfüllen wird. Und die Basisemotion von Sehnsucht ist Traurigkeit. Traurigkeit hat anerkannt. Die Traurigkeit weiß irgendwie gefühlsmäßig, ja, diese Emotion, die hat es verstanden, die hat es anerkannt, dass etwas nicht ist, dass etwas nicht mehr ist oder dass etwas nicht sein wird. Das ist so das Herz der Traurigkeit und Sehnsucht basiert auf Traurigkeit. Sehnsucht entfaltet und sublimiert und feiert letztlich die Traurigkeit und du kannst das auch genießen, solange du dich nicht davon vollständig verschlucken lässt und solange du nicht nur traurig bist, sondern selbst entscheidest, wann gehe ich in diese traurig-sehnsüchtige in dieses ziehende und vielleicht dann auch schöne ziehende Gefühl und entfaltet daraus ganz viel Kunst, ganz viel Kreativität, ganz viel feinsinnige Gedanken zum Beispiel. Und wann ist es an der Zeit zu handeln? Wann ist es an der Zeit, einfach das zu machen, was ansteht im Leben und nicht zu sehr dich in Sehnsüchten zu verlieren und stattdessen das zu sehen, was tatsächlich da ist, auch die Materie zu sehen, die sich umgibt, die Menschen zu sehen, die wirklich da sind in deinem Leben und mit denen in Kontakt zu gehen. Ja, mit dieser Frage möchte ich dich jetzt mal dir mal so ein bisschen Zeit geben. Also, wann ist die Zeit für Sehnsucht und wann ist die Zeit fürs Handeln mit dem, was jetzt da ist, so unperfekt und so unfertig das auch sein mag. Ja, überleg dir mal so für dein Leben in deiner jetzigen Situation, welche Sehnsucht möchtest du kultivieren im Wissen, dass sie sich nie erfüllen wird und in welchen Punkten möchtest du zupacken und Dinge tun. Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit. Wirkliches Gelingen hat häufig was damit zu tun, dass es woanders gelingt, als wir dachten. Sehnsucht weiß sehr genau, wie Gelingen geht oder meint sehr genau zu wissen, wie Gelingen sich anfühlt, wie Gelingen aussehen muss, wie das dann alles sein muss. Aber eigentlich, sozusagen, weiß die Sehnsucht eigentlich schon, dass das nicht realistisch ist. Und das bedeutet aber, du brauchst dafür, dass dein Leben wirklich gelingt, dass du so aus diesen aus diesem Sehnsuchtsschlamm herauskommst, dafür brauchst du sowas wie eine gewisse Unvoreingenommenheit. Und die Dinge wirklich loszulassen, die, nach denen du dich sehnst und die sich aber nicht erfüllen, das ist wirklich ein schmerzhafter Prozess. Das weiß ich auch aus meinem eigenen Leben. Also immer wieder loslassen lernen, immer wieder anerkennen, nein, hier wird es nichts, hier wird es nichts. Hier wird es nicht sich erfüllen. Ja, das ist wie so ein Nadelöhr, durch das es dann durchzugehen gilt. Und irgendwo anders, als du es erwartest, werden sich dann aber trotzdem Türen auftun. Auch das ist eine Erfahrung, die ich ganz oft schon in meinem Leben gemacht habe. Da, wo du es vielleicht, wo du überhaupt nicht hinschaust, ja, so am Rande deines Blickfeldes, da, wo eben nicht der Autoschlüssel ist, nach dessen Umrissen du suchst, sondern wo irgendwie was ganz anderes liegt, ein ganz anderer Gegenstand, ein ganz anderer Mensch, ein ganz anderer Ort, neue Gedanken, fremde Gedanken, die aber irgendwie doch, wo du merkst, na, das ist doch interessant, da gibt es sowas wie eine Resonanz bei mir. Ich merke da bei mir eine Neugier, auch wenn es jetzt nicht das ist, wonach ich die ganze Zeit suche, ich wende mich dem jetzt einfach mal zu, schau da mal hin und ja, genieß einfach den Weg, der dadurch vielleicht auch entstehen könnte, auch wenn er irgendwie in eine ganz andere Richtung führt, als das, was ich mir immer gewünscht hätte. Das ist es, was ich immer als wilde Wege bezeichne. Wilde Wege können einfach beginnen mit einer frustrierten Sehnsucht, mit einer ganz tief frustrierten Sehnsucht. Und in dem Sinne ist das die Frustration von Sehnsucht der Augenblick, in dem dir etwas wirklich zu gelingen beginnt. Auch wenn es nicht danach aussieht, hier fängt es an. Alles Gute und ja, halt die Augen offen für die Dinge, nach denen du nicht suchst. Tschüss.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.